ARD. Oh, was war das? Ein Schaf. Eventuell könnt ihr noch eine Folge mehr hören. Ihr könnt noch mehr Folgen hören über Schafe. Vielleicht über Schafe. Haben wir schon über Schafe geredet? Ich weiß es nicht. Ich muss selber nachschauen. Und zwar in der ARD Audiothek, wo es noch mehr Folgen von Weird Animals gibt.
Ihr könnt noch mehr hören, fand ich.
Fuck, ich bin so schlecht mit Wortwitzen.
Robin, du tust immer so, als wären alle um dich herum gestresst. Und ich, Leute, ich sitze ja nicht in Berlin, ich sitze ja in Wien und sehe die Gesichter nie. Das heißt, ich kann das nie einschätzen. Robin sagt immer, irgendwer ist voll gestresst und voll scheiße drauf. Und ich bin so, hä, was? Was
Nein,
ist los?
Georg ist heute wirklich gut drauf, muss
ja,
ich mal
Georg
festhalten.
Ja, Georg ist sehr gut drauf. Unser
der
Schmidtmann
lacht hier,
ist Sunshine
malt
Boy.
Völlig vor sich hin, der Kleine. Das ist ja auch siebte
Stunde für
ihn. Wir
treffen uns hier wieder mal an einem Dienstag in unserer Mittagspause. Robin kommt wahrscheinlich gerade aus dem Garten. Ich komme gerade aus der Praxis. Wir haben vorher schon 20 Minuten aufgenommen, haben guten Talk gehabt über Politik. Das ist jetzt einfach weg, weil wir uns gedacht haben, wir müssen auch die Spannung oben halten. Wir müssen auch unsere Privatgespräche, es ist auch wichtig fürs Teambuilding, dass gewisse Sachen nicht on air gehen. Weird Animals. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu Weird Animals. Mein Name ist Theresa Hossa, Kabarettistin und Tierärztin. Und ich bin hier wie immer mit dem grandiosen, großartigen Robin Robinga Schnögelrögel. Du darfst sagen, was du alles kannst.
Vielen Dank. Ich bin Robinga Schnögelrögel, bin Biodiversitätsblogger und ein Mann der Vielfalt, würde ich es nennen. Okay, scheiß drauf, wieder zurück. So, habe ich glaube ich alle, oder?
Blainfluencer,
ja,
Biodiversitätsbeauftragter. Und ihr seid da hier bei Weird Animals und wir sprechen hier jeden Dienstag, jede Woche in der ARD Audiothek über ein weirdes Tier und ich darf heute ein Tier mitnehmen. Robin freut sich schon.
Ich bin sehr hyped. Ich habe keinen Plan. Ich weiß, dass es irgendeine Echse, irgendein Vieh ist.
Und zu Beginn, wie immer bei jeder Folge, stelle ich die weirde Frage zu dem heutigen Tier. Es handelt sich um die Gila-Krustenechse, Gila, also G-I-L-A.
Ja.
Und die Frage ist, kann mich diese Echse schlank beißen?
Schlank beißen?
Genau. Bevor wir dann komplett reinstarten ins Tier, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen für alle Menschen, die die Themen Gewichtsverlust oder Essstörung, also das, was das alles angeht. Wenn ihr gerade in einer Phase seid, wo ihr das nicht so gern hört oder da gerade irgendwie aktuell damit zu kämpfen habt, dann schaut, dass ihr diese Folge auf jeden Fall nicht alleine hört oder eben diese Folge mal auslässt. Wir haben ganz viele andere grandiose Folgen. Ich empfehle immer wieder mal die Folge der Großtrappe, meine persönliche Lieblingsfolge. Aber in diesem Sinne legen wir jetzt los mit dem Steckbrief der Gila-Krustenechse.
Gila-Krustenechse. Okay.
Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Ich auch.
Also, liebe Leute, wenn ihr das euch mal einen Überblick verschaffen wollt, wie das Tier ungefähr aussieht, dann seht ihr das als Bild für diese Folge, als Titelbild, eine Frontansicht der Gila-Krustenechse.
Einen Mugshot der Gila-Krustenechse.
Einen Mugshot, das habe ich gesucht, ja.
Vielleicht ganz kurz nur zum Rest des Aussehens. Wir sehen da ja nur einen Kopf auf unserem Mugshot, auf unserem Titelbild dieser Folge. Mhm. Es geht um eine kräftig gebaute, auffällig schwarz, rosa bis gelb-orange gezeichnete Echse.
Ui.
Also die hat farblich auf jeden Fall gewisse Mischung. Die traut sich was. Also da ist was, da ist was los.
Die traut sich was. Geil.
Und wie habt den Namen schon gesagt, es handelt sich um die Gila-Krustenechse und der gescheite Name ist Heloderma suspectum, so heißt
suspectum?
Sie.
Suspectum? Witzig. Mhm. Heloderma
was heißt
suspectum.
Das?
Naja, ist das Bisches, ist so suspekt. Etwas ist mir suspekt.
Stimmt.
Und der Wortstamm wird ja derselbe sein. Also, aber warum jetzt warum so heißt die Art? Also, das ist ja.
Naja, die Frage war heute, kann mich diese Echse schlank beißen? Ja. Schon suspekt, oder?
Vielleicht ist das suspekt.
Wie groß wird die? Wir haben ja schon mal über Komodowarane geredet. Es wird nicht so groß wie ein Komodowaran, aber so eine Gila-Krustenechse wird schon eine Unterarmlänge lang. Also inklusive Schwanz. Das wären schon richtige Trümmer, so ein Unterarm lang. Konkret geht es um eine Kopfrumpflänge von 30 bis 36 Zentimeter und Gesamtlänge von 55 Zentimeter. Also wie so oft bei so Echsen ist der Schwanz natürlich verhältnismäßig lang. Und beim Gewichtszimmer kann bis zu 1 Kilogramm schwer werden. Also es ist schon eine gute Ex Verbreitung von der Gila-Krustenechse, die ist heimisch in den Trockengebieten von südwestlichem Nordamerika.
Hast du mal einen Bundesstaat, der da liegt irgendwie?
Von Norden, von Süden, von Osten und von Westen. Ich muss immer schauen, wo Süd, von Norden, von Süden.
Nie ohne Seife waschen. Bam.
Ja, auf jeden Fall, die Gila-Krustenechse wird in Gefangenschaft bis zu 30 Jahre alt. In der Freiheit haben sie Tiere bis 20. Wir sind ja noch beim Steckbrief, genau deswegen zwischen 20 und 30 Jahre alt kann so eine Gila-Krustenechse werden.
Ganz schön
und
alt.
Wir kommen, wie so oft, komme ich direkt aus meinem Mittagsnap und deswegen auch zum abschließenden Punkt des Steckbriefs. Und zwar zum Thema Schlaf. Mir persönlich wie immer sehr, sehr wichtig. Wie viel schläft dieses Tier? Die Gila-Krustenechse hat eine Dormanz. Dormanz bezeichnet eigentlich alle Formen der Entwicklungsverzögerung bei Lebewesen. Das ist nicht ein Winterschlaf wie bei Säugetieren, sondern es handelt sich quasi so ein Einfrieren oder ein Pausieren.
Okay.
Und die Gila-Krustenechse hat auch so eine Dormanz. Und das ist in dem Zeitraum von, habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall hat sie ein paar Monate, da ist sie nicht so viel unterwegs. Und da chillt sie eher in ihren Höhlen, dazu kommen wir aber später mehr. Also die hat schon monatelang Schlaf und ich muss ganz ehrlich sagen, der Herbst steht vor der Tür, Robin. Der Herbst ist da. Der Winter steht vor der Tür. Und damit beginnt jetzt auch bald meine Dormanz. Ich werde jetzt wieder langsamer, ich schlafe jetzt wieder länger, ich arbeite weniger.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin kein großer Herbstfan, liebe Leute.
Also wir sind ja auch Tiere, wir müssen uns ja auch mit der Sonne. Also jetzt im Herbst fange ich an, mich so anzufressen. Das mache ich auch immer. Also im Herbst isst sie extrem viel. Dann komme ich gut über den Winter.
Bei mir ist eher, also der Winter, das so tat. So der Januar ist immer am härtesten. Ab Februar geht es ja wieder los.
Na, Alter, Februar ist das Schlimmste. Jänner geht noch.
Februar ist voll entspannt. Da kommen die Schneeglöckchen schon wieder.
Alter,
da kommen
Februar
die Winterlinge
ist furchtbar. Februar ist der schlimmste Monat.
Nee.
Vor allem heißt Februar nicht Februar, sondern Feber. Und Januar heißt nicht Januar, sondern Jänner.
Wieder in deiner komischen Österreich-Sprache da?
Also, ist für dich der Steckbrief hiermit abgeschlossen, Robin, weil dann würde ich weitergehen.
Ja, Schlaf hatten wir, Größe hatten wir, Aussehen hatten wir, ja.
Ich bin einfach so aufgeregt wegen der Gila-Krustenechse, Robin, okay?
Ja, dann sag mir doch mal, wie du drauf gekommen bist. Wie bist du auf diese Echse gekommen?
Also, es gibt ein neues Medikament gegen Diabetes. Hast du davon schon gehört?
Ich glaube, ja.
Grundsätzlich handelt es sich bei diesem neuen Medikament, neu ist auch relativ, da kommen wir später drauf zu sprechen, handelt es sich um einen GLP-1-Rezeptor-Agonisten.
Gesundheit.
Ganz kurz zur Erklärung, ein Agonist ist quasi etwas, was etwas anderes ersetzt. Ein Antagonist hebt die Wirkung auf. Und es gibt eben ein neues Diabetes-Medikament. Man kennt es auch unter dem Handelsnamen Ozempic. Und dieses Medikament, also dieser GLP-1-Rezeptor-Agonist, der sorgt dafür, den Blutzuckerspiegel zu senken, veranlasst, dass die Magenentleerung langsamer ist.
Ja.
Es fordert die Insulinproduktion, das heißt, Insulin regelt ja den Blutzucker und hemmt die Freisetzung von Zucker aus der Leber.
Okay, wild.
Und jetzt kommt's.
Fiebertraum,
Robin.
Ja.
Ja, also grundsätzlich dieses Medikament, das es jetzt neu im Markt gibt, ist einfach in der Diabetesbehandlung ein Riesenerfolg und Wahnsinn einfach, weil es nicht täglich genommen werden. Das ist ja mit Insulin sehr, sehr schwierig und da muss man das echt so im Griff haben.
Diabetes,
sondern es kann einmal wöchentlich genommen werden und führt einfach dazu, dass der Magen sich langsamer entleert etc. pp. Und jetzt hör zu, ursprünglich wurde dieser GLP-1-Rezeptor-Agonist aus dem Gift der Gila-Krustenechse entwickelt.
Da sind wir doch. Geil.
Das heißt, die Gila-Krustenechse hat in ihrem Speichel, in ihrem Gift, ein Molekül drinnen, einen Stoff drinnen, der einfach Diabetes behandeln kann. Wie unglaublich ist
das,
Alter?
Das ist schon geil. Das ist fiebertraumig. Das erinnert mich immer daran, dass zum Beispiel auch der Fingerhut, digitales Pupura, als Herzmedikament eingesetzt wird.
Ja, es ist immer so, finde ich, die Fehlperzeption, wenn Leute glauben, Homöopathie gleich pflanzlich. Das ist kompletter Bullshit, Leute.
Oh, das ist
pflanzlich ist sehr, sehr vieles. Pflanzlich heißt einfach nur, dass es natürlich über Pflanzen gewonnen wird.
Pflanzen haben Wirkstoff.
Homöopathie? Alter, Pflanzen, also wer schon mal gekifft hat, bei aller Liebe, aber Pflanzen haben wir ja, schon. Homöopathie hingegen ist wirklich der größte Dreck auf dem ganzen Planeten.
Sind Zuckerkugeln, überteuerte Zuckerkugeln.
Und das bei diesem Medikament, das es mittlerweile jetzt am Markt gibt, da ist eben dieser Stoff ursprünglich in diesem Speichel nachgewiesen worden. Mittlerweile, soweit ich das verstanden habe, wird es eben synthetisch hergestellt.
Ja,
wenn wo pflanzlich draufsteht, heißt es, also wenn jetzt bei diesem Ozempic zum Beispiel draufsteht, tierisch, nicht pflanzlich, dann wisst ihr, okay, das ist original aus dem Speichel von der Kieler Krustenechse, dann würde ich auch eventuell davon abraten, dazu kommen wir aber später. Diese Krustenechse, über die wir heute sprechen, hat dieses Medikament erfunden und das wird nicht nur bei Diabetes Typ 2 verwendet und auch missbräuchlich, um Gewicht zu verlieren, das eigentlich gar nicht zu verloren gehört, sondern es wird auch bei Menschen mit Adipositas verwendet und man hat ganz, ganz große Erfolge verzeichnet. Das Ganze ist natürlich ein bisschen zu beobachten, weil nicht ohne Ernährungsumstellung, ohne ein Auseinandersetzen damit, hast du einen Rebound-Effekt.
Ja.
Und bei vielen ist es auch so, dass das Medikament ein Leben lang genommen werden muss, weil einfach eine Adipositas vorherrscht. Das ist einfach oftmals einfach eine Erkrankung. Und grundsätzlich kann man aber wirklich sagen, das ist für die Weltbevölkerung ein absoluter Wahnsinn, weil wir natürlich wissen, dass in vielen Bevölkerungen auch in Europa, aber ich glaube vor allem in Amerika hat man ein extremes Problem mit Adipositas und dadurch einhergehend bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, das Medikament hat da wirklich etwas wahnsinnig Tolles geschafft, vor allem die im Verhältnis stehenden Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, dieses Medikament zu nehmen ohne medizinische Indikation, davon würde ich auf allen Ebenen abraten und es wird trotzdem passieren. Die Frage, die ich ja gestellt habe, ist, macht dieser Biss dich jetzt automatisch schlank? Aber bevor wir das beantworten, möchte ich...
Ich muss mal ganz kurz einschmeißen, dass ich habe, weil du ja meintest, viele Leute haben das konsumiert und das hat sich so durchgefressen, vor allem gerade in Hollywood, so, da haben sie ja alle mit Ozempic abgenommen. Und war das nicht auch so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber aufgrund dessen, da das ja auch so auf TikTok viral gegangen ist und bla bla bla, haben ein paar Leute ihre Medikamente, ihre echten, also ihre für die Diabetes notwendigen Medikamente oder die Ozempic-Dosen, die halt für die Medikation eingesetzt wurden, nicht mehr bekommen. Und
ja, da können wir gleich dazu kommen, weil es war ein Artikel in der Gala am 13. September. Und zwar Ozempic-Überdosis, Kate Moss' Schwester berichtet von Horrorerlebnis.
Oh,
da geht es eben um die Schwester von Kate Moss, die, glaube ich, auch als Model arbeitet, die eine Überdosis Ozempic genommen hat. Das spritzt man sich, soweit ich das verstanden habe, einmal die Woche.
Ja.
Und die hat das eben genommen, um Gewicht zu verlieren. Und das wird eben ganz, wie alles kann missbräuchlich verwendet werden. Und Ozempic wird mittlerweile sehr oft missbräuchlich verwendet für Menschen, damit sie Gewicht verlieren. Das heißt, man hat jetzt wirklich mitbekommen, ganz, ganz viele Stars und Sternchen sind auf einmal erschlankt.
Mein Hassfreund Elon Musk hat das auch gemacht.
Ja, alle.
Der alte
und du hast
Faschist.
Absolut recht, es hat zu Engpässen geführt, weil, und es wird, also irgendwann werden sich die Engpässe von selbst auflösen. Da wird das überall zugänglich sein und wie alles kann es natürlich missbraucht werden. Und Kate Moss' Schwester berichtet eben von diesem Horrorerlebnis, dass sie das genommen hat. Und sie sagt eben, und ich zitiere, sie habe das Medikament 2 Wochen lang eingenommen und sich noch nie so schlecht gefühlt. Ich musste mich übergeben, es war furchtbar. Beim ersten Mal habe ich eine niedrige Dosis genommen, dann bin ich auf eine höhere gegangen. Am Ende lag ich 2 Tage lang im Bett, mir war so schlecht und mein Gewicht war gesunken, erinnert sie sich. Also natürlich ist dieses Medikament auch mit Nebenwirkungen verbunden. Wie alles.
Wie alles, wie alles.
Das ist ja mein Problem mit Homöopathie. Sie sagen ja, es hat eine Wirkung, aber keine Nebenwirkung. That's not how it goes. Aber was ist jetzt mit der Kieler Krustenechse? Ich meine, man könnte ja jetzt sich fragen, okay, laufen wir jetzt wo so ein Engpass ist, oder Robin?
Mhm.
Ich will gar nicht wissen, ob nicht irgendwer sich, wenn jetzt die Folge rauskommt, vielleicht nicht die Amerikaner, weil sie verstehen kein Deutsch, aber dass die jetzt rauslaufen nach Texas, sich so Krustenechse holen und sich dann so ins Bein beißen lassen, weil sie glauben, das funktioniert dann. Also würde der Biss, wie sind sie da drauf gekommen? Das ist doch eine Frage. Hat irgendwie die Echse jemanden gebissen und dann hat der auf einmal 20 Kilo verloren, aber irgendwie...
Aber ist das nicht so
entspannt,
wie bei zum Beispiel auch bei Schlangengiften, das wird ja, oder Spinnengiften, die werden ja richtig geerntet. Dann knallt man das halt auf eine Petrischale und guckt, ach, gucke mal, die.
Ja, Robin,
Tiere,
das ist eine Frage, die beantworten wir am Ende. Kannst du bitte nicht spoilern jetzt da? Was soll denn das jetzt da?
Sorry, ruhig. Ja, ja, doch. Nee,
bist wieder mal zu klug.
Nee, wir haben ja, nee, ist ja alles gut. Ich
das passiert nicht oft, aber Robin ist einer der Männer, der manchmal zu klug ist.
Danke.
Aber geh mal zum Alltag von der Gila Krustenechse,
oh,
oder?
Das interessiert mich jetzt, die kleine süße Große, die also ist ja 30
Alter,
Zentimeter.
Du musst da echt, also die finde ich irgendwie ist sie geil, weil sie, ich finde sie ist so richtige Exi, so
Ja.
Also sie ist selber auch nicht irgendwie jetzt so Skinny Bitch, sondern sie ist so, oh, schau mich an, ich bin eine Echse.
Schau mich an, ich bin eine Echse.
Ganz kurz zur Lebensweise, wir haben schon drüber gesprochen, sie ist im südwestlichen Nordamerika beheimatet, also Texas zum Beispiel. Und sie lebt am Boden, kann aber auch auf Kakteen und Sträucher kraxeln. Davon gibt es dort ja bekanntlich genug.
Wie süß. Was frissen die eigentlich?
Body, alles. Da ist alles dabei.
Okay.
Also da natürlich viele Insekten, die sie fressen.
Ja.
Ich glaube teilweise auch Aas, aber so klassische Echse, oder?
Ja. So, also für mich Kleinsäuger vielleicht sogar auch, weiß ich jetzt nicht.
Ja,
aber.
Ja, glaube ich schon. Also die haben ja auch ein Gift aus gutem Grund. Also das richtig. Ist ja jetzt nicht ohne Grund. Paarungszeit ist der Mai. Gute Jahreszeit, finde ich, zum Ficken.
Kann es nicht besser sein. Ja, ist doch eine schöne Jahreszeit zum Vögeln.
Also wie gesagt, sie paaren sich, im Mai. Die legen dann Eier, 4 bis 6 Wochen nach der Paarung. Das Schlüpfen von so einem Jungtier dauert verhältnismäßig lang, tatsächlich bis zu 2 Tage. Also die brauchen schon, bis sie da sich rausgearbeitet
haben. So lange brauchen die, bis sie sich aus dem Ei gepellt haben.
Ja, und dann sind sie so 40 Gramm schwer, also echt kleine süße Exis.
Ja.
Und dann werden sie erwachsen. Aber das ist immer recht spannend, weil die schlüpfen dann und gehen eigentlich sofort in den Winterschlaf. Weil wir haben ja vorher geredet, also im Oktober gehen sie in diese Dormanz. Das ist kein Winterschlaf im Klassischen, aber die quasi schlüpfen und haben offensichtlich genug Energie, dass sie dann auch diese Dormanz überstehen und freezen dann so. Beißt einen diese Echse schlank? Bitte probiert es nicht, wirklich. Also sage ich jetzt schon mal nicht, dass ihr jetzt aufhört, die Folge zu hören und dann so lauft so nach Texas.
Die Therese hat gesagt.
Die Therese hat gesagt, die muss mir nur beißen lassen. Dann passt sie wieder in mein Hochzeitskleid. Nein, oder mein Hochzeitsanzug. Aber das Gift, grundsätzlich, was ich sehr lustig finde, also die verteilen, also die beißen quasi, meistens nur als Verteidigung und dann verteilen sie das Gift durch Kaubewegungen. Also die haben jetzt nicht so richtig, so wie Schlangen, dass es einmal rein und fertig, sondern sie massieren es dann so richtig ein.
Ja.
Und es ist sehr, sehr schwierig, die von der Beute zu trennen. Also da würde ich nicht dazwischen gehen.
Oh, okay.
Also so ein Biss von einer Gila Krustenechse, weiß nicht, ob sich der lohnt.
Also ich kenne auch kein Tierbiss, wo ich sage... Es gibt ja die Schmidt-Pain-Skala, die ich gerne mal machen würde.
Ja.
Da wurden so die 10 ekligsten Stiche bewertet von Schmidt. Ich glaube, der war US-Entomologe oder Biologe. Aber der hat diese Skala erstellt. Und darunter zum Beispiel die Bullet Ant, ja, eine Ameisenart, was sich anfühlen soll, als würde man angeschossen werden.
Was?
Muss man wissen, ob man das machen will.
Aber wer hat das dann so festgestellt? Hat der sich dann auf einem Arm anschießen lassen und auf dem anderen hat er sich von der Ameise? Wie stellst du das fest?
Er, hat das mit der Ameise gemacht. Also er hat all diese Tierstiche selber durchlebt quasi. Oder auch Bisse. Aber er hat das dann in so einem Buch niedergeschrieben und sehr humoristisch. Also so die Bullet End, Alter, als würde man, deswegen ne, Bullet End, als würde man sich anschießen lassen oder so. Ob er jetzt selber mal angeschossen wurde, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, hoffe ich nicht.
Also Schmidt-Pain-Skala finde ich gut.
Das ist
spannend, wo die Gila Krustenechse ist. Es gibt
weil sich das gegönnt hat.
Ja, es gibt einen Todesfall. Also der letzte Todesfall war 2024.
Oh, echt? Ach, ist tödlich giftig. 34 Ach so, ich dachte nur schmerzhaft, eklig giftig.
Also du brauchst, wenn du von der gebissen wirst, brauchst du medizinisch behandeln.
Meistens
reicht es, wenn man die Symptome behandelt. Also es gibt kein Gegengift, was man spritzt, sondern die Symptome werden behandelt. Und da ist einer 2024 tatsächlich gestorben, ein 34-Jähriger mit Vorerkrankungen, 4 Tage nach dem Biss. Er hat diese Gila Krustenechse nämlich illegal als Haustier gehalten. Also,
oh ja, dann hat sich zu Recht erwischt, Idiot.
Ja, es war klar, dass du das jetzt sagst.
Ja, da bin ich leidenschaftslos. Pech gehabt.
Vielleicht hat er gedacht, er hat sich nur Bartagame gekauft. Vielleicht hat er es verwechselt. Das ist der letzte bekannte Todesfall und der vorletzte war in den 1930er Jahren. Also wenn das jetzt 2024...
Oh, überleg mal, wie peinlich, da ist 70, 80, 90 Jahre niemand, fast 100 Jahre niemand dran verstorben.
Ja.
Und dann bist du derjenige, der halt reinscheißt, ja, und die Statistik versaust. Wie peinlich, ja. Und weil du ein Wildtier natürlich privat hältst. Ja. Das macht man nicht.
Das macht
aber der hat es ja zu Recht selber abbekommen. Grüße an meine Gilead. Nee, scheiße, wie ist es jetzt
nochmal? Gila Krustenechse.
Gila Krustenechse.
Aber gehen wir zur Beantwortung der Frage, oder?
Kann diese Gila Krustenechse dich schlank beißen? Das war die Frage, die ich heute gestellt habe. Nein, kann sie nicht.
Aber sie kann dich tot beißen.
Sie kann nicht tot beißen, ja.
Ja.
Tatsächlich verwendet sie das nur zum, also nur zur Verteidigung. Aber ja, tatsächlich ist, wie schon bereits erwähnt, ist in diesem Speichel, in dem Gift, unter anderem ein GLP-1-Rezeptor-Agonist, der eben in diesem Medikament verwendet wurde oder verwendet wird, um den Blutzucker zu senken, eben die Medikamente. Wir kennen sie unter Ozempic oder Saxenda, Wegovy, Trulicity oder Mounjaro. Mounjaro kennt man auch. Also ein Medikament, das gerade wirklich durch alle Medien geht. Aber ich würde wirklich stark davon abraten, sich aufgrund des Engpasses von der beißen zu lassen. Das ist extrem unkontrolliert. Das ist ein bisschen so wie die Leute, die so Masernpartys machen und sagen irgendwie, ich lasse meine Kinder nicht impfen gegen Masern. Die gehen einfach auf eine Party, wo ein Kind Masern hat.
Wunderschön. Gut für Hirnhautentzündungen, die dann extrem groß sind. Super, klasse, toll.
Das ist wirklich, wirklich nicht gut.
Die Leute sind so, naja.
Also natürlich könnt ihr euch von dieser Gila-Krustenechse beißen lassen und euch wird schlecht und schwindlig und ihr werdet wahrscheinlich nimmer viel Lust haben zu essen. Das könnte schon funktionieren. Yeah. Die Frage ist, ob das so nachhaltig ist.
Ja, oder ihr landet im Grab, so wie der Kollege.
Ja, genau. Oder so Kollege, wie der 34-Jährige, der illegal Gila Krustenechse gehalten hat.
Ey, das ist so interessant. Ich liebe dieses ganze Thema der Wirkstoffe. Also ich finde es auch so traurig, wie viel wir Menschen haben ja schon einige Tiere ausgerottet. Und darunter wird bestimmt auch das ein oder andere pharmakologische Wunder gewesen sein.
Ja.
Was uns bei Krankheiten weitergeholfen hätte, die absolut zum Beispiel wie Alzheimer, ist ja auch ein Riesenthema, ne? Dreckskrankheit.
Ja.
Ja, und es bricht mir das Herz, dass wir verlieren leider die Vielfalt des Planeten schneller, als wir dieses Potenzial ausforschen können.
Ja, da kann man halt dann auch nochmal vielleicht einen kapitalistischen Twist machen und dadurch irgendwie die Tiere schützen, wenn wir sagen, hey, wir brauchen einfach diese Vielfalt, um auch selbst überleben zu können und uns weiterentwickeln zu können. Also der Mensch ist einfach auch davon abhängig.
Ja, also wir verdanken der Botanik und der Tieranik, der Animalanik.
Der Flora und Fauna.
Flora und Fauna. Verdanken wir sehr, sehr, sehr viel. Und, wie bereits jetzt 9-mal gesagt, da ist halt noch richtig fett viel zu erforschen. Ne? Also ganz, ganz, ganz fett viel zu erforschen.
Aber jetzt, weil wir ja gerade über diese Entwicklung und Entdeckung von so Medikamenten reden, möchte ich nur ganz kurz zu dem Medikament, wo eben die Gila-Krustenechse das quasi entdeckt hat. Sagen wir es einfach, wie es ist. Die Gila-Krustenechse hat das entdeckt. Der erste deutsche Artikel, den ich gefunden habe zu dem Thema, war 2005.
Oh, okay.
Also 2024, vor fast 20 Jahren. Hormon aus Echsenspeichel hilft bei Diabetes.
Ach nein, echt? Okay, krass.
Und jetzt kommt's. Ich habe ein Interview entdeckt.
Oh geil, jetzt gehen wir richtig rein hier, ja?
Mit dem Titel The Canadian Doctor Who Helped Invent Ozempic. Mhm. Und ich möchte wirklich allen dieses, vor allem den Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind oder sich für Wissenschaft interessieren, möchte ich dieses Interview ans Herz legen. Weil seit 40 Jahren ist man an diesem Medikament dran. Das
krank.
Müsst ihr euch mal vorstellen.
Ja.
1984 wurde dieser GLP-1-Rezeptor-Agonist entdeckt. 1984.
So. Ich bin gerade völlig baff. Ich dachte, das wäre so ein...
Na.
Ich weiß nicht, wir haben 2020 haben wir mal die Echse gecheckt und dann kurz ein bisschen Gift rausgeholt und fertig ist der Lack.
1984. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Interview, da kommt, es ist einfach ein grandioses Interview. Eigentlich wollte ich das ganze Interview vorlesen. Wir interviewen eben an einen kanadischen Doktor, der da involviert war. Wir tun den Link in die Shownotes. Ich poste ihn auf jeden Fall in die Story. Und das ist so sinnbildlich für Wissenschaft, was der erzählt. Er war ein junger Student, er war 28 und hat nur einen Platz bei diesem Projekt bekommen und hat sich vorher gedacht, boah, das ist doch ein Loser-Projekt. Musst du mal vorstellen, das ist ein Loser-Projekt.
Ja.
Er hat erzählt, er war auf Vorträgen, da war genau eine Person im Publikum. Eine Person. Und er hat über das berichtet und eine Person hat zugehört, weil alle haben gesagt, wieso, wir haben eh schon Insulin. Ja. Wir haben ja eh schon Insulin, was braucht man das?
Ja.
Und er ist so bodenständig und ein Wissenschaftler durch und durch, der wirklich zero daran verdient. Das musst du dir mal vorstellen. Der hat mit 28 begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten, als Assistenzprofessor, glaube ich. Verdient an dieser Sache nichts.
Das ist so krass.
Nichts.
Das ist so.
Und ich habe eine wahnsinnige Faszination für Wissenschaft, weil ich finde, in gewissen Aspekten ähnelt es der Kunst sehr.
Ja, es ist halt auch ein sehr kreativ. Also Wissenschaft, vor allem, also forschende Wissenschaft, braucht halt extrem viel Kreativität, weil du ja erstmal eine Idee haben musst, was du jetzt machst.
Für mich hat Wissenschaft, glaube ich, genau das, was für viele irgendwie künstlerische Arbeit hat. Es hat für mich wahnsinnige Magie.
Ja.
Und ich finde es einfach, das Interview müsst ihr lesen. Ich möchte eine Sache daraus zitieren. Okay. Und zwar fragt er eben, also er sagt eben, I've never received a loony. Und dann, also er hat nie irgendwie, sein Boss hat daran verdient, aber er nicht. Aber,
ja.
Und dann sagt er, I don't know what I do with that money. To be honest, maybe my grandchildren would never work. I have a good life, but I don't drive fancy cars or wear expensive clothes. My wife's always saying, why don't you buy a new suit? I have 6 suits. Also es ist so,
sweet.
I don't know. Dieser Wissenschaftler hat bei mir komplett alles ausgelöst. Ja, und deswegen war ich so excited, darüber zu erzählen, Robin, heute, dass die Gila-Krusten-Ex, ich liebe sie.
Geil. Also Georg, was ist jetzt schon wieder?
Also Schmidtmann sagt gerade, ja, was ist denn jetzt der Vorteil von dem Medikament zu Insulin? Naja, was ist die Halbwertszeit von Insulin, lieber Schmidtmann? Entschuldigung, jetzt bin ich gerade voll streng vom Schmidtmann. Na, der Vorteil ist ganz klar, du hast eine viel weniger engmaschige Kontrolle nötig. Du kannst Diabetes Typ 2 vorbeugen. Du kannst präventiv Menschen unterstützen, diese Krankheit zu verhindern.
Und in den
also präventiv.
USA ist Insulin doch auch arschteuer.
Genau, und das ist das Nächste. Insulin ist mega teuer und die Überwachung des Blutzuckers ist um einiges schwieriger. Das heißt, im besten Fall führt dieses Medikament dazu, dass niemals Insulin gespritzt werden muss. Wo man wirklich sagen muss, ich glaube, für viele Menschen extreme Erleichterung, weil einmal den Blutzuckerspiegel im Griff haben, ist wirklich nicht so easy. Das ist wirklich Hard Work. Und Shoutout an alle da draußen, die das gut hinkriegen. Also es ist wirklich nicht easy. Und das ist die Gila-Krusten-Echse. Und deswegen habe ich sie heute mitgebracht. Wir kommen jetzt zu Weirdheitsgala. Robin, findest du sie weird? Ich liebe sie einfach. Ich kann gar nicht sagen, dass ich sie weird finde.
Süß.
Ja, finde ich sie weird. Also solides Mittelfeld so.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Ja, 25. Ja, doch, ist doch knuffig so. Also ist jetzt nicht ein Ausreißer, der total abstrakt ist, aber grundsolide auf jeden Fall.
Ja, ich würde 20 Punkte auf unsere Weirdheitsskala geben. Die Weirdheitsskala geht von 1 bis 46 oder 47. Habe ich vergessen. Wechselt auch die ganze Zeit irgendwie. Und jetzt kommt Schmidtmann, der Herz dieses Podcasts, die Seele dieses Podcasts Weird Animals.
Das Köpfchen,
kennt
sie
das? Kennt sie das? Diese Weird Animals, ihr kennt es sicher. Ihr habt eine Freundesgruppe und es gibt eine Person, die organisiert immer alle Treffen. Die sind immer dahinter, dass sich alle nur mögen. Wenn sie sich mal streiten, organisiert sie Aussprache. Das ist Mandatory Georg Schmidtmann für uns. Und hier ist jetzt sein Auftritt.
Woo! Wir haben wieder 3 Fragen, wie immer. Es ist das gleiche Spiel wie seit x Folgen. Und wir kommen, wenn ihr bereit seid, wenn ihr euch fit fühlt im Kopf, zur ersten Frage in der heutigen Runde.
Ready.
Wie orientiert sich der afrikanische Dummkäfer, das ist eine Mistkäferart, in seiner Umwelt? Es gibt 3 Antwortmöglichkeiten. A, anhand der Sterne. B, anhand des Geruchs, also durch Riechen. Oder C, anhand der Magnetfelder. Robin, bitte.
Ich kenne diesen Käfer leider nicht explizit.
Nicht persönlich.
Nicht persönlich.
Er hat sich nicht noch nie bei mir vorgestellt.
Wir sind nicht per Du. Sterne würde ich jetzt mal rausnehmen, das ist Käse so, glaube ich nicht.
Mit der Magnetfelder, oder?
Weil es war das andere, Magnetfeld ist noch nah dran, aber das sind eher Vögel, die das können. Aufgrund dieser komischen Nasenabbrillo, wo man bis heute nicht ganz verstanden hat, wie die diesen Kompass da hinbekommen. Aber ich würde jetzt das andere nehmen, den Geruch einfach. Käfer sind ja sehr effektiv, also viele Käfer haben ja extrem effektive Fühler. Und können ein Kacke-Molekül aus 1 Milliarde Kubikmeter Luft filtern.
Ich glaube, es ist Magnetfeld.
Theresa sagt Magnetfeld, ich sag Kacke-Geruch.
Tatsache seid ihr beide falsch, denn dieser Käfer orientiert sich am hellen Band der Milchstraße. Der ist damit das erste Insekt mit dieser Navigation und auch das bisher einzig bekannte Tier, das explizit die Milchstraße als Wegweiser nutzt.
Geil, Georg, das ist mal spannend. Das finde ich geil.
Der hat mich überrascht.
Ja, wirklich, wirklich. What? Dachte, der riecht halt Elefantenscheiße, geht da hin und dann geht's los.
Hä? Ich hab mir gedacht, das ist zu absurd, die Scheiße. Ja, crazy, Alter. Vielen Dank, Schmidtmann. Nächste Frage, bitte.
Nächste Frage. Wie viel Prozent aller Säugetiere sind Beuteltiere? Vielleicht kurz zum Anfang. Beuteltiere, was ist das, Robin?
Kängurus sind Beuteltiere. Richtig. Wombats richtig. Sind, glaube ich, auch Beuteltiere.
Possum las ich auch.
Also da geht es grundsätzlich darum, dass quasi die werden relativ klein geboren und wachsen dann im Beutel heran.
Und dort liegt die Zitze, der Nippel der Elterntiere.
Also, ja. Wie viel Prozent der Säugetiere sind Beuteltiere?
Antwortmöglichkeit A, circa 10%. Antwortmöglichkeit B, circa 2%. Oder Antwortmöglichkeit C, circa 5%. Theresa?
Theresa, sag mal.
B, 2%.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil wir haben ja auch schon viele ausgerottet an Beuteltieren. Das haben wir ja klasse gemacht. Also ich würde auch auf, ich dachte, ja, 2%.
Es sind 5%. Beuteltiere machen mit ungefähr 260 Arten etwa 5% aller Säugetiere aus.
Wenig und
sie leben heute ausschließlich in Australien und auf dem amerikanischen Kontinent.
Ja, wir haben kein Beuteltier in Europa.
Also offenbar habe ich diese Woche echt schwere Fragen.
Alter,
aber
Herr
Schmidtmann, ja,
Sie haben sich hier wieder mal selbst übertroffen.
Ja, nach letzter Woche musste ich.
Das war ihm unangenehm.
Wir haben ja noch eine letzte Frage.
Ja.
Und zwar eine etwas kuriose Frage, würde ich sagen. Wie viele Schlangen gab es laut Schätzungen zu Hochzeiten pro Quadratkilometer auf der Pazifikinsel Guam? Die nämlich als als Insel mit den meisten Schlangen gilt.
Ja, ja.
Also wie viele Schlangen pro Quadratkilometer zu den Hochzeiten? Ich lese euch drei Antwortmöglichkeiten vor.
Quadratkilometer oder Quadratmeter?
Kilometer.
Ja.
Das kann sich ja wieder keiner vorstellen, was ein Quadratkilometer ist. Okay, ja.
1000 mal 1000.
Genau, richtig.
Ja, das weiß ich, aber stell dir mal 1000 Meter vor.
Ey, das sind 1 Million Quadratmeter.
Okay,
Stellt euch mal vor, ne?
Okay, ja. Antwortmöglichkeit A, 125 Schlangen. Antwortmöglichkeit B, 500 Schlangen. Oder Antwortmöglichkeit C, 260 Schlangen.
Ja, das ist ja so eine...
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Ich rate.
Bitte, Robin.
Ich würde aber mal 500... Was war das? 560?
Ich nehme 260.
Ja, ich nehme 560.
500 stimmt tatsächlich.
Ja!
Die braune Nachtbaumnatter, das ist eine Schlange, die während des Zweiten Weltkrieges dort von Menschen aus Versehen hingebracht wurde. Und die fand dort wunderbare Grundlage mit reichlich Nahrung, keine Feinde, weswegen sie sich verbreiten konnte. Und deswegen hat Guam die größte Schlangendichte der Welt. Die Schlangen sind nämlich auch so zahlreich, dass sie dort natürlich großen Einfluss auf die Natur haben. Also 12 der heimischen Vogelarten gab es mal. Mittlerweile gibt es nur noch 2. Also 10 hat sie ausgerottet. Und ganz kurios fand ich, dass man jetzt versucht, natürlich irgendwie Herr der Lage zu werden. Und zwar mit Mauseködern. Also man hat tote Mäuse, die man mit Paracetamol versieht und die auf der Insel ausliegt. Und daran stirbt diese Schlange dann.
Aha.
Ja, invasive Arten, da sind wir wieder beim Thema, nicht wahr? Wunderschön. Danke übrigens an die Vergangenheitsmenschen, die das verursacht
haben. Ja, aber auch, weil wir gerade bei Schlangen sind, bevor wir da jetzt abschließen die Folge, wir müssen vorher noch das Geräusch fürs nächste Woche machen. Ich habe gerade in unsere Gruppe Bilder geschickt, weil mir gerade jemand geschrieben hat, dass er eine Schlange im Prater gefunden hat, also im Park Prater. Und ich will wissen, was es für eine ist. Ist es eine Ringelnatter? Schau mal kurz, Robin.
Ich guck mal. Oh, okay.
Also jetzt gerade habe ich das eben gekriegt und bin ich gerade so, ich glaube... Die ist riesig.
Die ist wirklich lang.
Also sie schaut einmal nicht aus wie irgendeine exotische, sondern eher so erdbraun.
Ja, ja. Ist da viel Wasser in der Umgebung?
Schon, ja.
Dann könnte es eine Ringelnatter sein, wenn ich mich richtig
entsinne. Ich glaube, es ist eine Ringelnatter, oder?
Wenn ich mich recht entsinne, brauchen Ringelnatter sehr viel Feuchtigkeit.
Ja, okay, gut. Wir bleiben dran, Artenbestimmung, aber vorher gibt es noch das Geräusch, das Tier der nächsten Woche. Nächste Woche bringt Robin eins mit und ich freue mich jetzt auf das Geräusch. Hast du das gerade wirklich gemacht?
Ja.
Alter, das ist ja unglaublich.
Okay, Leute, ihr wisst, was nächste Woche kommt. Tut mir leid, ich bin gerade in dieser Schlange vertieft, die mir gerade geschickt worden ist. Ich glaube, ich laufe jetzt rüber in den Brat und schaue mir die an.
Ey, vielen, vielen Dank übrigens für dieses wunderschöne, sehr interessante Tier.
Danke, danke, gerne, gerne.
Mit Verbindung mit der modernen Pharmazie. Es ist verrückt, es ist ein Fiebertraum an sich, aber geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, People, wenn es euch gefallen hat, dann teilt dieses wunderschöne Podcastchen bitte mit eurer Familie oder euren Freunden oder auch euren Feinden. Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag, People. Macht's gut, Nachbarn. Tschüssi.
Baba.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB:
Jens Jarisch.
Cover:
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.